die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 576. Episode der Hörmupfel vom 5. September 2025. Heute erzähle ich euch von Tietjen Kempt, von einer Billigwasserflasche und meinem holprigen Start in meinen Minicamper-Urlaub, sowie von einem Treffen mit einem Podcast-Kollegen. Viel Spaß beim Hören. Wo fange ich als erstes an mit der Wasserflasche? Ich habe letztes Jahr haben wir auf der Festwoche zwei Wasserflaschen gekauft, also auf der Festwoche in Kempten. Die findet immer im August statt. Und diese Wasserflaschen kann man angeblich, in diese Wasserflaschen kann man angeblich auch sprudelndes Wasser füllen. Bei den meisten Behältern geht das ja leider nicht, weil sich sonst beim Transportieren nach und nach ein hoher Druck im Inneren aufbaut und das Ding dann geradezu explodiert. Naja, das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber ihr wisst das ja sicherlich. Der Deckel, der packt es dann irgendwann nicht mehr, diesen Druck, und knallt dann eben auf. Und diese Flasche von Aorin, ein blöder Name, sollte das eben nicht machen. Das stimmt auch und wir sind auch noch heute damit sehr zufrieden. Allerdings habe ich die Flasche nicht im täglichen Gebrauch, sondern nur, wenn wir unterwegs sind. Dann passen da 750 Milliliter rein, was für einen Tagesausflug meistens ausreicht. Jedenfalls ist das auf jeden Fall die Mindestmenge, die ich mitnehmen sollte und die ich dann auch mitschleppe. Eine größere Flasche, ein Liter oder anderthalb Liter, es wird mir dann schnell zu viel zu tragen. Und ja, weniger Flüssigkeit wäre dann zu wenig. Wenn man dann einen Ausflug hat, sollte man schon mindestens 750 Milliliter mitnehmen. Wenn ich dann daheim bin, muss ich aber auch meinen Flüssigkeitshaushalt im Blick behalten, weil ich einfach tendenziell zu wenig trinke. Da reicht es also nicht, ein Glas zu füllen, es auf den Tisch zu stellen. Da laufe ich 10-mal vorbei und trinke keinen einzigen Schluck. Sondern da hat mir die Flasche auch schon hilfreiche Dienste geleistet. Allerdings sollte ich da eine größere Flasche haben, um eben von Haus aus gleich einmal mehr zu trinken. Und da gab es dann beim Discounter kurz darauf eine Flasche mit 900 Milliliter, was ich auch blöd finde, warum machen sie nicht gleich einen Liter, für 4,50 Euro. Und weil das kein Geld war, und auch immer noch nicht ist, für so eine Flasche, habe ich mir diese dann mitgenommen. Und die habe ich jetzt ein Jahr lang verwendet, habe mir damit in den letzten Wochen auch immer, seitdem wir die Enthärtungsanlage haben und mir das Wasser nicht mehr schmeckt, das Wasser aus dem Außenwasserhahn geholt und dann mit ins Homeoffice-Büro genommen und habe es da weggenuggelt. So, und dann habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen, dass diese ganzen Flaschen, egal ob günstig oder teuer, egal ob Plastik oder Glas, wahnsinnig viele Keime sammeln, wenn man sie nicht sachgerecht säubert. Also nicht nur ausspülen, das bringt überhaupt nichts. Auch nicht, wenn man Spülmittel nimmt oder irgendein anderes Zeug. Oder auch diese Schwämme sollen nicht besonders gut sein, weil die auch irgendwelche Keime noch aufsaugen und nicht wieder abgeben. Das sei alles nicht hygienisch. Man solle entweder eine Bürste nehmen und diese dann hinterher in die Spülmaschine tun. Und auch ein spezielles Reinigungszeug soll man dazu verwenden. Und das Ganze sei dann, ja, ich habe das dann, das, ja, ist mir alles zu umständlich. Ich wollte es eben bequemer haben. Und weil mein zweiter Vorname ja wirklich bequemste heißt, habe ich die Flasche dann in die Spülmaschine gestellt, beide Flaschen. Sowohl die teure Flasche von Aorin als auch das billige No-Name-Ding. Und bei beiden stand da zwar nicht explizit drauf, dass man das dürfe, aber ich hatte im Hinterkopf, dass die Frau auf der Messe gesagt hatte, dass man das Bankenprodukt durchaus in die Spülmaschine stellen dürfe. Gut, das war ein junges Mädel. Ob man der so trauen darf, das weiß ich jetzt nicht, das sei mal dahingestellt. Aber weil mein Herz allerliebster eine Flasche von Tupper hat und diese auch immer in die Spülmaschine stellt und da auch noch nie was passiert ist, dachte ich, okay, das wird schon gehen. Und vorletzten Sonntag, also vorm Urlaub, war ich dann gerade im Garten und habe alles so vorbereitet, bevor ich dann abgereist bin. Habe mich um meine Pflanzen gekümmert, habe meine Tomaten hergerichtet. Als ich meinen Herzallerliebsten plötzlich im Haus rufen hörte, ach du Scheiße, das gibt's doch nicht. Und da war eine kurze Stille und dann kam, das ist ja wohl der Hammer. Und dann kam er mit der Billigflasche raus und streckte sie mir entgegen. Und die war, also ein paar von euch werden es schon auf Instagram gesehen haben, und die Flasche war um ungefähr ein Drittel geschrumpft. Und dementsprechend natürlich auch verformt. Und dann zeigte er mir die teure Flasche von Aorin, und weil dort auch nicht drauf gestanden hatte, dass man sie in die Spülmaschine stellen darf, hielt ich dann einen Moment lang die Luft an, atmete dann aber wieder erleichtert aus, weil ich sah, dass mit ihr alles in Ordnung war. Sie hatte den Spülgang überstanden. Tja, und jetzt muss ich mal sehen, was ich jetzt mache. Entweder hole ich mir eine weitere Aorin-Flasche mit 1 Liter Fassungsvermögen, dazu tendiere ich aktuell, oder ich hole mir wieder eine Billigflasche und stecke diese dann nicht mehr in die Spülmaschine. Ja, oder ich würde eventuell mal vielleicht die Spülmaschine auf weniger Grad einstellen. Das kommt mir jetzt gerade so, das wäre auch noch eine Idee, weil wir lassen unser Geschirr immer bei 60 Grad, glaube ich, laufen. Also das ist das schon das Sparprogramm, aber das ist dann bei 60 Grad, glaube ich. Und wenn ich das Ganze bei 40 Grad machen würde, müsste es dann eigentlich auch gehen. Naja, ob ich das ausprobieren will, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja gut, das war's. Ich veraffiliate linke euch mal die gute Flasche, falls ihr ebenfalls eine Trinkflasche sucht, in der man kohlensäurenhaltige Getränke transportieren kann und die offensichtlich Spülmaschinen geeignet ist, jedenfalls nach unseren Erfahrungen, dann wäre das vielleicht was für euch. Gut, jetzt fängt hier mein PC einen Scan an, den will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Gut, das muss ich nachher gucken. Gut, das zweite Thema. Die neuen Folgen von Tietjen kämmt sind jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar. Ich weiß nicht, ob ihr das Format schon kennt. Darin fährt Bettina Tietjen, die auch verschiedene Talkformate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen moderiert, mit ihrem alten Wohnmobil und 2 weiteren Fahrzeugen eine Woche lang durch die Gegend. Dabei wird sie von 5 Promis begleitet, wie zum Beispiel dieser Ex-Handballer Pascal Hens, heißt der, glaube ich, dann Schauspieler Leo Reisinger, Podcasterin Ariane Barbouri, nehme ich an, Ex-Boxer Axel Schulz und Entertainerin Isabel Varell. Davon kannte ich jetzt nur Leo Reisinger, Axel Schulz und Isabel Varell. Den Ex-Handballspieler, den kannte ich nicht, doch vom Sehen her, glaube ich, und die Podcasterin, die kannte ich nicht. Ja, und der Unterhaltungswert besteht vor allem darin, dass die 5 Promis in der Regel noch nie oder vielleicht mal in ihrer Jugend beim Campen waren, aber sonst keine Berührung mehr damit hatten bis dahin. Und sie dürfen dann auch meist wählen, ob sie in einem Zelt, einem einfachen Wohnwagen, einem komfortablen Wohnmobil, einem Tiny House oder vielleicht sogar in einem Hotelzimmer übernachten wollen. Ich glaube, das Hotelzimmer, das hat bis jetzt nur ein einziger Mal genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Die Ulik hat, glaube ich, das Campinghäuschen genommen, also dieses Bungalow. Und war der, ach, wie heißt er denn? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, einer hat mal ein Hotelzimmer genommen. Ja, und dieses Mal ist die Truppe vom Harz bis nach Rügen unterwegs. Und das ist natürlich gerade für uns eine super geile Sache, denn wir sind ja dort auch ständig unterwegs. Die Folgen sind dann leider nicht sehr lang. Ich glaube, nur noch eine halbe Stunde. Die waren früher, glaube ich, mal eine Dreiviertelstunde lang, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt, glaube ich, nur noch eine halbe. Die sind aber wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und mein Herzallerliebster und ich machen daraus immer so ein kleines Happening. Denn normalerweise schauen wir immer getrennt fern, weil wir unterschiedliche Interessengebiete haben. Aber das finden wir beide schön und dann sitzen wir ausnahmsweise mal gemeinsam vor dem Fernsehgerät. Also von meiner Seite aus eine klare Empfehlung an alle Campingfans und auch an die, die es nicht sind. Schaut da mal rein, das ist wirklich sehr lustig. Gut, jetzt zu meinen Vorbereitungen zum Caddy-Urlaub. Kleine Erklärung vorab, ich musste in den letzten Wochen auf der Arbeit extrem ranklotzen. Ich hatte wieder meinen Spezialauftrag, den ich zweimal im Jahr bekomme und der sehr intensiv ist. Deshalb durfte ich auch ins Homeoffice gehen, weil ich da sehr flexibel arbeiten kann und auch muss. Und die Kundin, die arbeitet nämlich immer, wie sie gerade Zeit hat. Und wir sind dann inzwischen so aufeinander eingespielt, dass ich dann genau weiß, aha, heute hat sie den ganzen Tag nichts geliefert. Das heißt, dass sie sich heute Abend dann ransetzt und ich morgen früh ein Feedback von ihr bekomme, sodass ich dann schon um 7 Uhr oder so weitermachen kann. Die Kundin verlangt dann mittlerweile schon explizit nach mir, weil sie weiß, dass wir wunderbar Hand in Hand arbeiten können. Und parallel dazu habe ich in den Leerlaufphasen aber auch noch meine Kolleginnen in der neuen Abteilung unterstützt, die wegen meiner Abwesenheit dann natürlich auch ein wenig geschwommen sind. Und zusätzlich sollte ich ja auch weiterhin in die neuen Aufgaben in der neuen Abteilung eingearbeitet werden, was dann für mich auch extrem herausfordernd war. Ich soll eine Arbeit in ein paar Wochen lernen, wozu andere ein halbes Jahr Zeit bekommen haben. Ja gut, ich will nicht jammern. Ich bin ja froh, dass ich noch einen Job habe und ich liebe ja die Herausforderung. Trotzdem brauchte ich dann irgendwann dringend eine Auszeit, bevor es dann in den Endspurt geht. Denn die nächsten 3 Monate werden noch ziemlich heftig werden und ja, danach ist der Kunde dann auch weg. Der hat den Vertrag gekündigt und ja, was dann aus mir wird, das weiß ich noch nicht. Oder was wir dann an Arbeit kriegen, keine Ahnung. Aber diese 3 Monate, die werden wir jetzt noch durchklotzen und ja, Gas geben. Also nahm ich dann eine Woche frei, in der ich einen Teil meiner Überstunden abgebummelt habe. Ziel war es, wieder nach Bad Kreuznach zu fahren. Das kenne ich, das liebe ich, da kenne ich mich aus und da kann ich die Seele baumeln lassen, ohne mich großartig zu verkopfen. Und vor allem kann ich dann beim Winzer meiner Wahl wieder einkaufen, um mein leeres Weinregal zu füllen. Aber der Weg dorthin, der sollte ziemlich aufregend sein. Am vorletzten Arbeitstag fuhr ich nach Hause und auf der Kraftfahrstraße fuhr ich auf ein Auto auf, das einen voll beladenen Hänger zog. Und ich setzte dann zum Überholen an und plötzlich sah ich, wie ein ca. so 60 bis 70 cm langes, vielleicht so 10 mal 10 cm dickes Kantholz von diesem Hänger flog und auf mich zukam. Und ich machte einen Schlenker und ging voll auf die Bremsen, aber ich konnte leider nicht mehr ausweichen. Es machte einen Schnaller, einen Rums und gefühlt zog ich dann in dem Moment auch den Kopf ein, als wenn das was nützen würde. Und das Holz flog über meinen Kopf hinweg und irgendetwas Schwarzes hinterher. Als ich merkte, dass ich offensichtlich noch durch die Scheibe gucken konnte und das Auto auch weitergefahren ist, ohne dass irgendwas klappern würde oder schleifen würde, gab ich dann wieder Gas und setzte mich neben den Unfallverursacher und hupte ihn an. Dann setzte ich mich vor ihn und bremste ihn so leicht runter, um ihm zu zeigen, dass er mir folgen soll. Und an der nächsten Ausweichstelle fuhr ich dann raus und er kam mir dann auch hinterher. Und als er ausstieg, lief er dann zuerst zu seinem Hänger, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und ich lief dann zu meiner Front und ja, sah dann etwas ungläubig auf die Vorderseite meines Caddys. Warum ungläubig, das erzähle ich euch gleich. Dann rief ich dem Mann zu, dass er etwas verloren hätte und er mich getroffen hätte. Ja, wie es dann weiterging, das brauche ich jetzt alles nicht im Detail erklären. Fakt ist jedenfalls, er zeigte sich einerseits einsichtig, andererseits ließ er aber auch anklingen, dass er so gar nicht verstehen könne, was jetzt bei ihm vom Hänger gefallen sein könnte. Vor allem ein Kantholz, das gäbe es ja gar nicht, wo käme das denn her? Aber das war unbestreitbar, denn mehrere dieser Hölzer lagen noch auf seinem ziemlich beladenen Hänger drauf. Wir tauschten dann alle Daten aus und ich rief meinen Herzallerliebsten dann an, um ihn zu fragen, wie wir weiter verfahren sollen. Ich bin nämlich in seiner Versicherung mitversichert und deshalb ist mein erster Anruf immer bei ihm, weil ich dann wissen möchte, wie es weitergeht. Und er meinte dann auch gleich, dass er dann sofort am nächsten Tag zur Werkstatt fahren würde und den Wagen anschauen lassen würde. Vielleicht könne ich dann ja trotzdem in den Urlaub fahren, wenn die Ersatzteile schnell kämen. Gut, und ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was an dem Auto kaputt war, wenn da so ein Riesenteil auf mich zugeschossen kam. Ich wiederhole nochmal. Ein ca. 60 bis 70 cm langes und ca. so 10 mal 10 cm dickes Kantholz kam bei ca. 100-110 km/h auf mich zugerast und schlug vorne in meinem Auto ein. spickte davon ab und flog über die Frontscheibe hinweg, über mich drüber. Und alles, was passiert war, war, dass vorne das VW-Zeichen getroffen und rausgespickt worden war. Und ansonsten weder die Haube, noch die Scheibe, noch das Dach beschädigt wurden. Und das war so dermaßen unfassbar, dass jeder, der diese Geschichte hörte, ungläubig vor dem Auto gestanden hat und nach weiteren Schäden gesucht hat. Und danach, du merktest so richtig, die haben dann so eine Gedenksekunde gebraucht und dann danach meinte jeder, mein Gott, ist das ein Glück. Was hätte da alles passieren können? Die Scheibe hätte getroffen werden können. Das Holz wäre, ja gut, das wäre vermutlich nicht durch die Scheibe durchgeschossen, aber die Scheibe wäre zersplittert. Also nicht auseinandergesplittert, sondern halt, ihr kennt ja diese Bruchstelle, diese, so. Oder vielleicht hätte ich dann nicht mehr hindurchsehen können. Oder vielleicht hätte ich das Lenkrad verzogen. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das Lenkrad, warte mal, das Holz wäre nicht durchgeschossen. Nee, das wäre nicht. Bei Eisenstange oder so wäre es vermutlich noch schlimmer gewesen, aber das Holz, das wäre nicht gut. Ja, und in der Werkstatt stellte sich dann zwar am nächsten Tag raus, dass das Lüftungsgitter, das sich hinter dem VW-Zeichen befindet, eingedrückt worden war. Und auch, dass das Nummernschild inklusive der Einfassung etwas abbekommen hatte. Also die war beschädigt worden, dass das Nummernschild nicht mehr hielt. Aber wenn man bedenkt, was sonst noch alles hätte passieren können, ist das wirklich absolut ein Wunder, dass dieser Holzprügel dann nur das VW-Zeichen, aber so punktgenau das VW-Zeichen getroffen hatte. Das ist ja, ja. Ich empfand das jedenfalls als ein ganz besonderes Zeichen, haha, dass ausgerechnet das VW-Zeichen getroffen worden war. Also irgendjemand in diesem Universum, der hat besonders gut auf mich aufgepasst. Gut, nachdem das Auto am Freitagmittag, ich werde schon wieder heiser, warum eigentlich? Komisch. Ich habe so lange nicht gequatscht, während meines Urlaubs zu wenig Unterhaltung gehabt. War auch mal ganz schön. Gut, nachdem das Auto am Freitagmittag noch repariert werden konnte, konnte es für mich dann doch noch losgehen. Ich rief dann den Campingplatz in Bad Münster, in Bad Münster an. Da war aber der Anrufbeantworter dran und der ließ mir dann mitteilen, dass er die nächsten beiden Wochenenden ausgebucht sei. Und ja, genau, da hatte ich eben Pech. Also rief ich dann Plan B auf, nämlich den Campingplatz in Kehl am Rhein gegenüber von Straßburg anzuschreiben. Da wollte ich auch schon lange mal wieder hin. Ich hatte zwar vorgehabt, das Fahrrad zu Hause zu lassen, aber weil es sich anbietet, mit dem Fahrrad nach Straßburg zu fahren, packte ich dann doch noch das Fahrrad auf den Fahrradständer und nahm es mit. Und aufgrund der ganzen Hektik am Tag zuvor mit Werkstatttermin und so weiter, war das Packen dann allerdings kein Spaß und mir war hundertprozentig klar, dass ich bestimmt irgendwas vergessen würde. Und am nächsten Tag stand ich dann zur normalen Arbeitszeit, wie ich sonst auch mal aufstehen würde, auf und fuhr über Landstraßen Richtung Bodensee, an diesem dann entlang und zu meinem ersten Ziel, Donaueschingen. Das hatte ich mir als kleinen Zwischenstopp ausgesucht. Allerdings fuhr ich auf dem Weg dorthin noch durch einen Ort, in dem ich brav auf 50 km/h runtergebremst habe. Und weil ich mit dem Caddy unterwegs bin und da eher so ein bisschen bummelig fahre, fuhr ich vielleicht so um die 42, 44 km/h. Als es plötzlich Pfumm machte und mich ein rotes, grelles Licht anblitzte. Klasse. Da war ich tatsächlich in der 30er-Zone zu schnell gefahren und war geblitzt worden. Und das hatte mir wirklich echt noch gerade gefehlt. Und ich bereitete mich innerlich schon auf ein Fahrverbot vor, also Homeoffice for free sozusagen. Aber ich habe dann hinterher, so ein paar Kilometer später, es hat mir keine Ruhe gelassen, habe ich dann angehalten auf dem Parkplatz und habe nachgeschaut und vermutlich wird es so zwischen 50 und 70 Euro kosten, denke ich mal. Ja, das passiert mir eigentlich nur immer, wenn ich unaufmerksam bin. Also nicht, weil ich es in Kauf nehme und immer ein bisschen schneller fahre oder weil ich eine Raserin wäre oder so. Mit dem Caddy sowieso nicht, da bummel ich immer eher dahin. Aber wie gesagt, wenn ich mal nicht aufpasse und in dem Fall war es so und leider fuhr dann auch kein PKW vor mir, der mich hätte runtergebremst, der auf mich aufgepasst hätte und so ist es dann halt passiert. Aber ich glaube nicht, dass großartig was passiert ist. Also gut. Vielleicht habe ich in dem Moment auch das, habe ich dann noch das, den Fuß vom Gas genommen und naja, wir werden es sehen. Vielleicht gibt es doch Homeoffice. Ja gut, irgendwann kurz nach 9 Uhr morgens kam ich dann in Donaueschingen an und konnte mein Auto erfreulicherweise auf einem kostenlosen Parkplatz abstellen. Von dort aus waren es dann nur 5 Gehminuten zur Donauquelle, die ich mir dann anschauen wollte. Ich hätte mir die Stadt ehrlich gesagt viel größer vorgestellt und war dann ziemlich erstaunt, wie niedlich sie dann war. Und dahingehend war diese Donauquelle geradezu pompös und war von Donaueschingen auch spektakulär in Szene gesetzt worden. Allerdings ist das gar nicht eine Quelle, aus der die Donau da entspringt, denn wenn man es genau nimmt, hat die Donau ein kleines Identitätsproblem, weil sie nämlich eigentlich ca. 1,4 Kilometer weiter unten beim Zusammenfluss von Brigach und Breg entsteht. Und es gibt da auch einen angeblich berühmten Spruch, den ich aber zu meiner Schande ehrlich gesagt an dem Tag zum ersten Mal gehört habe, nämlich der lautet: Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Und die wahre Quelle wäre dann nämlich hydrologisch gesehen, habe ich gelesen, die Quelle der Breg, die bei Furtwangen entspringt, weil die Breg nämlich länger und wasserreicher ist als die Brigach, wird sie als Donau-Ursprung, also aus wissenschaftlicher Sicht als Donau-Ursprung gesehen. Aber trotzdem kann man den Quelltopf in Donaueschingen, wie das heißt, natürlich auch irgendwie bewundern, sage ich jetzt mal. Denn sie wurde von Kaiser Wilhelm II. Gestiftet und wurde wirklich sehr hübsch gestaltet, sehr pompös gestaltet. Und das ist dann so eine kreisrunde Einfassung, in der Mitte eine Wasserfläche zu sehen ist, eine glasklare. Und ja, das Wasser ist wirklich glasklar und das schillert dann auch irgendwie zwischen Blau und 30.000 Grüns, also wirklich herrlich. Und man kann dann ein paar Stufen hinuntergehen und einmal um das Wasser drumherum laufen und an den Wänden steht dann die Länge der Donau, glaube ich, die Höhe, auf der sich diese Donau-Bachquelle, nenne ich es mir jetzt mal, und befindet. Und an einer Seite thront dann so eine Frauenfigur, die den Arm streckt und in die Ferne zeigt. Und den anderen Arm hat sie dann um eine vielleicht so 14-jähriges Mädchen gelegt. Und das stellt dann die Mutter Bar dar, die ihrer Tochter Donau den Weg durch Europa zeigt. Also ich fasse nochmal zusammen, der Donau Bach entspringt an diesem Ort, der irreführenderweise als Donauquelle bezeichnet wird und fließt dann unterirdisch Richtung, ja, und unter dem privaten Schlosspark des Fürsten von Fürstenberg durch, Richtung Brigach. Und ein Stück weiter unten fließen Brigach und Breg dann zusammen und bilden da dann offiziell die Donau. Und weil die Breg der längere, jetzt habe ich es wieder durcheinander gebracht, ja doch, die Breg. Und weil die Breg der längere und wasserreichere Fluss dieser beiden Flüsse und dieses Bachs ist, ist aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich die Quelle der Breg die Donauquelle. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig verstanden und auch richtig und verständlich wiedergegeben. Gut, ich habe mir das alles dann halt angeschaut und bin dann noch ein wenig durch den Ortskern gelaufen. Mir widerstrebt es ja, ein bisschen so als Stadtkern zu nennen, denn das ist wirklich alles so klein und kuschelig dort, dass man das Ganze fast gar nicht als Stadt bezeichnen kann. Und ich habe dann gesehen, dass es dort das Mystery Final eines Labcaches gibt, weshalb ich mir dann auf unserem Zweit-Account den Lab aufgemacht habe und die Station abgelaufen bin. Und die Fragen waren gut zu beantworten und ich kam dadurch an ein paar Sehenswürdigkeiten vorbei. Und das Bonus-Final, das habe ich dann mit unserem richtigen Account gelockt und so blieben uns dann diese Fake-Funde erspart. Also Geocacher wissen jetzt, wovon ich rede. Dann bin ich durch den öffentlichen Bereich des privaten Schlossgartens, unter dem eben dieser Donaubach entlang fließt, unterirdisch, bin ich dann Richtung Donau-Ursprung gelaufen, also dorthin, wo Brigach und Breg zusammenfließen. Und das war aber unspektakulärer als gedacht, da fand ich dann die angebliche Donauquelle in diesem Topf wesentlich schöner. Und am Zusammenfluss war zwar ein Steg so ins Feuchtgebiet zwischen den Flüssen gebaut worden, damit man das so ein bisschen anschauen kann, aber vor lauter Schilf und Büschen war von diesem Zusammenfluss nicht allzu viel zu sehen. Und auf dem Steg stand dann eine recht seltsame Skulptur, nämlich ein Denkmal, das absolut nichts mit dem geschichtsträchtigen Ort zu tun hat. Das hatte nämlich irgendein Mensch im Jahr 1939 dorthin gestellt, keine Ahnung, für seine, goldene Hochzeit, glaube ich, die er da gefeiert hat. Und aus diesem Anlass hatte er dieses Denkmal dort hinbauen lassen. Und ich fand es nur bemerkenswert, dass jemand im Jahr 1939 sein Ehejubiläum zelebriert. Ich dachte, damals war man mit solchen Dingen eher ja, so unterkühlt und feierte eher im familiären Kreis und dezenter, aber nicht so öffentlich. Und dass der Mann da so öffentlich so ein Denkmal dahingestellt hatte, das fand ich bemerkenswert. Ja, zurück am Auto hatte ich dann noch tatsächlich zweieinhalb Stunden hatte ich in diesem kleinen Örtchen verbracht. Oder waren es sogar 3 Stunden? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich war erstaunt, wie lange ich dort gewesen war. Jedenfalls wollte ich mich dann Richtung Kehl aufmachen. Allerdings plante ich einen Zwischenstopp an einem Weingut ein, das auch einen Wohnmobilpark besitzt, wo vielleicht so 2 Dutzend Wohnmobile stehen können. Dieses Weingut hat dann ein eigenes Café, wo man sehr gut essen können soll. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Ding gekommen bin, aber ich wollte es mir mal anschauen, zumal ich Lust auf Kaffee und Kuchen hatte und dort, wie gesagt, auch noch ein Kaffee angegliedert ist. Und ich wollte auch noch ein Cash für einen weiteren Landkreis locken. Das Café heißt Mathilde Café und Wein in Endingen. Das Café ist dann auch wirklich sehr nett und es ist hübsch und auch eigenwillig gestaltet. Aber ich saß da ein bisschen unbequem auf der Terrasse. Also die Stühle waren nicht so besonders toll. Und der Kuchen war dann zwar gut und der Kaffee auch, aber die Preise, die waren dann, ja, okay. Ja, sie waren okay. Und auf den Wohnmobilstellplatz, da würde ich dann aber trotzdem nicht hinfahren, weil drumherum so einfach absolut nichts ist, was mich angesprochen hätte. Die Hügel sind nur in Teilen mit Weinen bestellt und der Blick über die Landschaft war jetzt auch nicht so ansprechend, dass ich gedacht hätte, hier musst du unbedingt mal Urlaub machen. Weil ich auf dem Weg dorthin in den Stau gekommen war und eine Straßensperrung umfahren musste, war ich dann ziemlich spät dran und schaute, dass ich dann weiterkam. Ich musste mich dann sogar beeilen, um den Cash noch schnell zu suchen, finden und zu locken, bevor es dann die restlichen Kilometer nach Kehl ging, wo ich dann mit Deutschlands berühmtesten Fahrtensprecher verabredet war, den ich dann abends noch zum Essen treffen wollte. Also schnell zum Campingplatz, einchecken und warten, bis der Platzwart Zeit hatte, mir meinen Stellplatz zuzuweisen. Das dauerte eine Weile, weil zu diesem Zeitpunkt einige Wohnmobilisten und Wohnwagenbesitzer ankamen. Dann wollte ich mich frisch machen, dann habe ich mich frisch gemacht und dann war es auch schon Zeit, Daniel zu begrüßen, der dann so nett war und mit mir zu einer empfehlenswerten Pizzeria gefahren ist. Dort bestellte ich mir dann eine fantastische Calzone, die sehr anders war als alles, was ich in der Richtung kenne. Die war nicht komplett zusammengefaltet worden, sondern von 2 Seiten zusammengeklappt, sodass in der Mitte noch etwas frei geblieben war. Das widerspricht zwar irgendwie dem Sinn einer Calzone, aber sie war trotzdem wirklich sehr, sehr lecker und sehr saftig. Ich bestelle mir ja auch gerne Calzone, wenn ich nicht weiß, wie die Pizzeria ihren Boden hinbekommt. Also manche Pizzerien, die machen ja einen sehr keksigen Boden. Und wenn ich dann nicht weiß, wie das so bei denen ist und ich davor Angst haben muss, dass das ein Keksboden wird und man mit dem Messer nach ein paar Minuten nicht mehr durchkommt, weil das dann so kross ist, dass man eine Säge bräuchte, dann bestelle ich mir gerne eine Calzone, weil man die im abgekühlten Zustand auch noch gut geschnitten bekommt. Und da auf dem Tischmesser dort bei der Pizzeria riesige Pizzamesser lagen, die wie Waffen aussahen, dachte ich noch, okay, die scheinen auf einen harten Keksboden vorbereitet zu sein, da bestelle ich mir doch sicherheitshalber lieber eine Calzone. Aber meine Sorge war dann unbegründet. Die Pizza war wirklich fantastisch und ich denke, dass auch jede andere Version von Pizza dort perfekt ist. Ja, ich bestellte mir hinterher noch ein hausgemachtes Tiramisu. Das war aber dann leider nix. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals sowas Grottenschlechtes gegessen zu haben. Und also ich reklamiere ja selten, aber ich reklamiere nie. Aber in dem Moment, ich war kurz davor. Also das lag schon ziemlich lange, also dieses Tiramisu, das lag schon ziemlich lange offen in der Kühlung und war an den Rändern schon gummiartig. Und eigentlich hätte ich es gar nicht essen sollen, weil bei Tiramisu ja die Gefahr besteht, dadurch Flitzekacke zu kriegen. Aber es schmeckte noch in Ordnung und so habe ich es halt gewagt. Aber eigentlich, also ich ärgere mich hinterher wirklich immer, warum ich sowas mache, weil das ist das Geld nicht wert und einfach zurückgeben. Und wenn sie es mir dann berechnen, berechnen sie es mir halt. Aber den Kleister, den hätte ich wirklich zurückgehen lassen müssen. Aber ich bin da immer zu feige oder höflich oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, und ich würde beim nächsten Mal darauf bestehen, dass wir einen anderen Platz bekommen. Wir saßen nämlich an den Mülltonnen, die neben uns hinter einem Verschlag untergebracht waren. Und da würde ich mich beim nächsten Mal definitiv nicht mehr hinsetzen. Denn je nachdem, wie der Wind gerade wehte, bekamen wir davon mal mehr und mal weniger davon mit. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie uns da hingesetzt hat. Also die musste wesentlich weiter laufen. Sie hätte sich wesentlich einfacher machen können und uns weiter vorne platzieren können. Irgendwie ganz seltsam. Ja, wir haben uns dann aber sehr gut unterhalten und ich genoss dann Daniels Privatpodcast, denn er weiß ja immer sehr viel Interessantes und Spannendes zu erzählen. Und wir haben ja auch viele gleiche Interessen wie Camping, Reisen, Podcasting und auch ein bisschen Geocachen. Und so war das eine sehr kurzweilige Angelegenheit. Danach fuhr Daniel mit mir noch ein bisschen spazieren und zeigte mir die eine oder andere Besonderheit von Kehl, was er als Busfahrer natürlich perfekt kann und ebenso auch perfekt moderieren kann. Also es war wirklich sehr lustig und unterhaltsam. Und er fuhr mit mir da über Wege, wo ich ihn echt fragen wollte, sag mal, du bist sicher, dass das hier kein Fußgängerweg ist oder ein Parkweg oder sonst irgendwas, aber ich musste ihm da ja vertrauen und er kennt sich ja da aus. Ich durfte dann auch seinen Wohnwagen anschauen und seinen Bus, mit dem er oft unterwegs ist, so dass ich jetzt auch schon wieder ein paar Bilder im Kopf habe und wenn er dann wieder was in seinem Podcast erzählt, kann ich dazu etwas zuordnen. Das finde ich sehr cool. Ja, und dann ging es irgendwann zum Campingplatz zurück, wo ich dann eine recht unruhige Nacht hatte, denn in unregelmäßigen Abständen wurde ich immer wieder durch Musik geweckt. Die lief dann immer so zu, unregelmäßig. Ich kann es ja gar nicht zuordnen. Und vor allem bis morgens um 6, 6.30 Uhr, glaube ich, habe ich das letzte Mal was gehört. Keine Ahnung, was das war. Ich hatte so das Gefühl, als wenn eine Disco oder ein Club heißt das ja heute, in der Nähe ist. Und immer wenn der Wind dreht, hört man wieder einmal was davon, von der Musik. Oder vielleicht ist auch ein Schiff, aber das hätte ja, oder ein Boot, ständig rauf und runter fahren müssen am Rhein. Und dann hat man was, ich habe keine Ahnung. Es war wirklich sehr, sehr seltsam, aber ich bin alle Nasen lang aufgewacht. Gut, das soll es für diese Episode gewesen sein. Beim nächsten Mal erzähle ich euch von Straßburg. Irgendwie habe ich wieder das Gefühl, ich habe ganz schnell gesprochen, aber es lief auch geschmeidig. Irgendwie kamen mir die Gedanken so rausgeschossen. Ich hoffe, ihr konntet mir überhaupt in allen Dingen folgen. Und vor allem hoffe ich, dass ich euch ein paar Bilder in die Köpfe malen konnte und vielleicht auch das eine oder andere Interessante zur Donauquelle näher bringen konnte. Wenn ihr mal dort in der Nähe seid von Donaueschingen, ich wüsste zwar nicht, wie man da hin verschlagen könnte, naja doch, wenn man im Schwarzwald Urlaub macht, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist wirklich, ich fand's schön da, ich fand's richtig nett. Gut, das soll's gewesen sein, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Da erzähle ich euch dann, wie gesagt, von Straßburg und dann geht es weiter zu meinem Lieblingsort. Macht's gut, Servus!